Ja, das könnte man so nennen, genau. Oh, das passt nicht so gut. Ich bräuchte eigentlich einen anderen Adapter, nämlich der bei mir sieht genauso aus wie der hier.
Also wenn du hier ein Elektronik...
Ups. Ach so, Moment, das ist der falsche Eingang. Sorry, das und war meine Fault. Sagen, ja, okay. Ja, gut. Nee, genau. Deswegen. Gut. So. Okay. Das ist jetzt bedauerlich. Ja, können wir das machen. Ah ne, das... Ja, doch geht irgendwie. Ich muss die Auflösung ändern. Dürfte jetzt gehen, ja, okay. Ja, sorry wegen der Verzögerung. Ja, vielen Dank für die Einführung und ja, ich freue mich besonders, dass ich bei dieser Gelegenheit mal wieder in Bremen sein darf nach längerer Zeit. Und ich befreue mich ganz besonders, dass ich meinen Vortrag halten darf nach dem Vortrag von dem Herrn Professor Kaleska, mit dem ich eine gemeinsame Vergangenheit verbindet. Jetzt rätselt er gerade, was es sein könnte. Stichwort technische Informatik, Wintersemester 97-98. Okay, genau, ja. Also wenn ich in diesem Vortrag irgendwelche logischen Fehler machen sollte, dann wissen wir alle, wer daran schuld ist. Genau, okay. Genau, ja. Oder haben alle schon wieder vergessen seitdem. Na gut, also ja, aber zum Inhalt, genau. In der Tat geht es um das Thema Sicherheit und Software-Evolution. Ja, kurze Motivation, was ist das Problem? Ja, Software ist heutzutage sehr langlebig, das haben wir spätestens im Jahr 2000 gesehen, als auf einmal Software noch im Einsatz war, von der sich die Entwickler selber das gar nicht hatten träumen lassen. Und die nutzt sich zwar nicht ab, aber das Problem ist, dass natürlich Software fortlaufend Änderungen unterworfen ist und insbesondere ja, können sich die Anforderungen ändern, die Softwareumgebung kann sich ändern und im Fall von sicherheitskritischer Software kann sich insbesondere auch das Angreifermodell ändern in der Umgebung der Software und natürlich werden fortlaufend Fehler gefunden und korrigiert, was natürlich auch eine Form der Software-Evolution darstellt. Und ja, die Frage, die sich dabei jeweils stellt, nachdem sich an der Software oder deren Umgebung oder der Sicherheitsanforderung was geändert hat, ist natürlich immer, ist die Software nach dieser Änderungen immer noch sicher? Und das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Das heißt also, das Ziel ist es jetzt, einen Ansatz für Sicherheitszertifizierung von Software zu entwickeln, der es nicht nur fertig kriegt, die Software initial als sicher zu zertifizieren, sondern der das auch möglichst einfach macht, nach Evolution in der Software, deren Umgebung oder den Anforderungen sicherzustellen, dass anschließend die Software immer noch die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Und zwar auf möglichst intelligente Art und Weise. Das heißt also, wir wollen nicht die gesamte Software-Verifikation komplett wieder durchführen müssen, weil das typischerweise viel zu aufwendig wäre, das nach jeder Änderung nochmal neu machen zu müssen, sondern eben auf jeden Fall so weit wie möglich die Resultate hinsichtlich der Qualitätssicherung, die wir vor der Evolution bereits gewonnen haben, im Anschluss wiederverwenden. Und die Frage ist natürlich, unter welchen Annahmen ist das möglich, weil natürlich im Allgemeinen die Evolution diese Anforderungen dann ja auch verletzen kann. Und das ist jetzt eben hier die Fragestellung, wie kann man das möglichst effizient sicherstellen, dass nach der Änderung die Software eben immer noch sicher ist, nachdem sie ursprünglich als sicher gezeigt worden ist. Und das wollen wir uns halt eben sowohl auf der Modellebene als auch auf der Implementierungsebene anschauen und ja, da wollen wir, möchte ich halt im Vortrag kurz drauf eingehen. Stichwort modellbasierte Entwicklung. Diese Arbeiten sind durchgeführt worden im Kontext eines Ansatzes für modellbasierte Softwareentwicklung für sicherheitskritische Systeme, der auf dieser Folie kurz zusammengefasst wird, auch unter Verwendung einer Erweiterung der Unified Modeling Language für die Entwicklung sicherheitskritischer Software namens UMLSEC, den wir vor einigen Jahren entwickelt haben. Und der Ansatz ist, wie gesagt, hier kurz zusammengefasst. Die Idee dabei ist, wie immer bei der modellbasierten Entwicklung, dass man nach Ermittlung der Anforderungen und bevor man tatsächlich die Software implementiert, zunächst mal ein Modell des Systems erstellt. Wie wir auch gerade im ersten Vortrag gerade gesehen haben, auch da der Kontext modellbasiertes Testen, hier ähnliche Idee hinsichtlich der Entwicklung und Qualitätssicherung von Software. Und da haben wir halt eben einen Ansatz entwickelt, mit dem man insbesondere die Sicherheitsanforderungen dann in den Modellen annotieren kann und auch Werkzeuge entwickelt, mit denen man die Modelle dann automatisch gegenüber diesen Sicherheitsanforderungen verifizieren kann. Nächster Schritt, wie wir gerade gesehen haben in dem ersten Vortrag, kann man natürlich dann aus den Modellen Testfälle generieren, um die Konformanz der Implementierung gegenüber den Modellen ebenfalls zu überprüfen. Und wir haben auch an Werkzeugen für statische Analyse gearbeitet, mit denen man alternativ die Implementierung gegenüber diesen Anforderungen ebenfalls verifizieren kann. Für sicherheitskritische Systeme wichtig sind weiterhin Konfigurationsdaten, wie beispielsweise Berechtigungsdaten oder Firewall-Konfigurationen. Daher haben wir ebenfalls an Werkzeugen und Ansätzen gearbeitet, mit denen man diese Daten aus den Modellen generieren kann, sodass die Anforderungen per Konstruktion erfüllt sind oder alternativ die Konfigurationsdaten gegenüber den in den Modellen dokumentierten Anforderungen verifizieren kann. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich sicherstellen, dass das System zur Laufzeit die Anforderungen einhält. Und um das zu erreichen, haben wir an Ansätzen gearbeitet, mit denen man aus den Modellen Monitore generieren kann, die die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen zur Laufzeit überwachen kann. Und es gibt Ansätze, mit denen man aus dem beobachteten Laufzeitverhalten Modelle reextrahieren kann. Stichwort Process Mining, entwickelt ursprünglich von den Kollegen von der Alst, die wir auch einsetzen, um auf der Basis dann das laufende System gegenüber der Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu überprüfen. Und Evolution bedeutet jetzt, dass jedes Teil dieses Bildes kontinuierlich Änderungen unterworfen ist und es stellt sich dabei jeweils die Frage, ob nach Durchführung dieser Evolution die Anforderungen, die halt in allen Lebenszyklusphasen der Software überprüft werden können, ob die anschließend eben noch eingehalten werden. Und wie gesagt, möchten wir dazu einen Ansatz entwickeln, mit dem man das sicherstellen kann, ohne dass man alle diese Qualitätssicherungstechniken wieder komplett vollständig durchführen muss, weil das eben viel zu viel Aufwand wäre. Gut, ein kleines Beispiel dafür. Wir konzentrieren uns hier auf das Thema IT-Sicherheitsanforderungen. Und ein Beispiel für eine solche Sicherheitsanforderung sehen wir jetzt hier auf der Folie, nämlich die Anforderung des sicheren Informationsflusses. Bedeutet intuitiv, dass es keinen Informationsfluss von einem vertraulichen zu einem nicht vertraulichen Wert im System geben darf, insbesondere auch keinen indirekten oder partiellen Informationsfluss. Und das kann man informell ausgedrückt so überprüfen, dass zwei Systemzustände, die sich nur in den vertraulichen Variablen unterscheiden, die dürfen auch nur Auswirkungen haben auf, also deren Auswirkungen auf nicht vertrauliche Variablen darf ebenfalls nicht unterscheidbar sein. Also das ist eine Art und Weise, wie man diese Anforderungen des Sichtinformationsflusses präziser definieren und eben dann auch auf der Modellebene überprüfen kann. Dazu können wir uns kurz hier ein kleines und sehr einfaches Beispiel ansehen. Wir sehen hier ein sehr einfaches UML-Modell von einem webbasierten Kundenkonto. Wie man sehen kann, gibt es hier ein Attribut Money, in dem der Kontostand gespeichert wird. Es gibt Methoden, mit denen man den Kontostand lesen und schreiben kann. Und die, deren Verhalten jetzt hier in dem sehr einfachen State-Chart spezifiziert werden. Und es gibt offensichtlich zwei Zustände. Einmal den initialen Zustand, No Extra Service, wo der Kunde noch keinen besonderen Service erhält, weil ein bestimmter Kontostand noch nicht überschritten ist. Und wenn das aber der Fall ist, dann erhält der Kunde offensichtlich einen besonderen Service. Und dass das der Fall ist, das kann man abfragen mit Hilfe von einer Methode, die mir den Wert false zurückgibt oder true, je nachdem, ob dieser Zustand bereits erreicht wurde. Und ja, die Frage ist jetzt, ob die Sicherheitsanforderungen des Sicherheitsinformationsflusses, die jetzt hier mit dem UML-Textual-Typ No Downflow annotiert ist, ob die jetzt tatsächlich im Hinblick auf das Attribut Money, das hier als vertraulich spezifiziert ist, ob die halt eben tatsächlich erfüllt wird. Weiterhin zu beachten ist hier auch, dass jetzt nicht nur das Attribut Money als vertraulich spezifiziert ist, sondern auch die Methoden, mit denen ich den Wert des Attributes lesen und schreiben kann. Sieht das jemand so schnell, ja, ob jetzt dieses Modell vermutlich jetzt unsere Anforderungen des Sicherheitsinformationsflusses erfüllen würde oder nicht? Ja? Genau, sehr gut. Ja, es hätte mich auch gewundert, wenn in dieser Zuhörerschaft das nicht jemand gleich sehen würde. Sehr gut, also in der Tat, die Methode X, mit der ich abfragen kann, ob ich im Zustand Extra Service bin oder nicht, ist nicht als vertraulich spezifiziert. Also ein Wert, der Rückgabewert ist von der Methode, ist ein nicht vertraulicher Rückgabewert, hängt allerdings ab von einem vertraulichen Wert, nämlich dem Attribut Money, weil ja der Rückgabewert True oder False ist in Abhängigkeit davon, ob dieser Wert jetzt überschritten wurde. Genau, genauso sicher, genauso richtig. Ja, bei so einem einfachen Modell sieht man das in der Tat mit etwas Übung auf den ersten Blick, aber der Punkt ist natürlich, dass reale Systeme sehr viel komplexer sind und man das da eben nicht mehr auf den ersten Blick sehen kann und deswegen ist es halt wichtig, Ansätze zu haben, mit denen man das tatsächlich automatisch überprüfen kann, auf Basis eines Ausführungsmodells, also einer formalen Semantik, die jetzt aus diesem State Chart generiert werden kann. Und ja, das ist gerade schon erklärt. Das heißt, ja, genau, Ziel ist es jetzt halt eben hier in der Lage zu sein, dass wirklich automatisch diese Art von Anforderungen auf dem Modell überprüfen zu können, damit man das halt nicht manuell machen muss. Gut, und ja, also ich möchte jetzt aus Zeitgründen auch gar nicht viel dazu sagen, wie das jetzt funktioniert, die Übersetzung in die formale Semantik und wie die Verifikation dann funktioniert, sondern nur kurz erwähnen, wie vorhin schon auch im Überblick erwähnt, dass in der Tat wir ein Werkzeug haben, mit dem man dieses State Chart dann in eine formale Repräsentation übersetzen kann, die dann tatsächlich mit Hilfe derer man tatsächlich formal verifizieren kann, ob jetzt dieses Modell die genannte Sicherheitsanforderung erfüllt oder nicht. Aber genau, wir wollten jetzt ja zurückkommen zum Thema Evolution, das heißt also, wie wollen wir jetzt hier die Herausforderung Evolution adressieren? Das Ziel ist es jetzt, in diesem Kontext dieser Analyse von Modellen auf Sicherheitsanforderungen Resultate zu erarbeiten, die einem insbesondere halt im Kontext von Evolution helfen können. Das ist zum einen das Thema Verfeinerung. Was hat das zu tun mit Evolution? Man kann halt eben die verschiedenen Versionen einer Software, die im Kontext von Evolutionen sukzessive entstehen, auffassen als Verfeinerungen einer gemeinsamen abstrakten Spezifikation Und wenn man dann sicherstellen kann, dass die Verfeinerungsrelation Sicherheitsanforderungen bewahrt, dann reicht es ein für alle Mal, die abstrakte Spezifikation auf Sicherheitsanforderungen zu verifizieren. Und man muss das nicht immer wieder für die verschiedenen Varianten der Software machen. Und damit haben wir uns halt beschäftigt und eben einen Ansatz für Verfeinerung entwickelt, mit dem das eben tatsächlich sichergestellt ist. Was tatsächlich auch nicht so ganz trivial ist, Stichwort Nichtdeterminismus, haben wir im Vortrag gerade auch schon gehört. Auch das ist in diesem Zusammenhang tatsächlich eine relativ große Herausforderung, weil man da eben mit verschiedenen Arten von Nichtdeterminismus umgehen muss, nämlich zum einen Nichtdeterminismus im Sinne von Unterspezifikationen, die man ja wegverfeinern möchte, und zum anderen Nichtdeterminismus, die tatsächlich zur Laufzeit vorhanden sein soll, beispielsweise Generierung von Zufallszahlen oder kryptografischen Werten. Das ist tatsächlich Nichtdeterminismus, die man zur Laufzeit haben will, und da muss man eben sehr aufpassen, dass man die beiden Arten nicht vermischt, weil man sonst mit der Verfeinerung ein Problem bekommt. Dann haben wir uns weiterhin angeschaut das Thema Refactoring. Auch das ist eine Technik, die einem im Kontext von Evolution helfen kann. Da haben wir uns insbesondere die Eclipse Refactoring Scripts angesehen und auch da uns angeschaut, wie man eben sicherstellen kann, dass Anwendung dieser Refactoring-Techniken eben sicherstellt, dass die Sicherheitsanforderungen auch trotzdem bewahrt bleiben. Dann nächster Punkt dabei, Einsatz von Design Patterns. Wir erlauben es einem auch im Kontext von Evolution, die Komplexität von dem Systemdesign und den Änderungen des Designs stark zu vereinfachen. Deswegen haben wir uns da auch angeschaut, wie man, unter welchen Annahmen man diese Design-Patterns einsetzen kann, um gleichzeitig dabei eben Sicherheitsanforderungen zu realisieren. Und das Thema Modularisierung, auch das ist sehr hilfreich im Kontext von Evolution, weil man damit versuchen kann, die Auswirkungen von Änderungen im System im Kontext der Evolution auf Teile des Systems zu beschränken. Und das Ziel ist es dann, dass man nur noch die Teile des Systems erneut verifizieren muss, die sich tatsächlich geändert haben. Auch das ist nicht trivial, weil Sicherheitsanforderungen im Allgemeinen nicht modular sein müssen. Und deswegen haben wir da halt eben Resultate erarbeitet, die uns Bedingungen dafür geben, dass eine bestimmte Sicherheitsanforderung im Kontext einer bestimmten Architektur dann tatsächlich doch modular ist. Gut, und wir haben uns jeweils auch in Experimenten geschaut, in wie viel Systemen diese Bedingungen auch tatsächlich relevant sind, und hat sich herausgestellt, dass das in 57% der Codebasis, die wir da betrachtet haben, auch tatsächlich relevant war. Gut, dann noch ein paar Anmerkungen zu dem Thema evolutionsbasierte Rezertifizierung. Die Idee dabei ist, wie gesagt, so weit wie möglich nach Durchführung einer Evolution die Qualitätssicherungsresultate von vor der Evolution im Anschluss wiederverwenden zu können. Die Idee dabei ist, dass bei der erstmaligen Analyse das Werkzeug registriert, erstens, welche Modellteile überhaupt relevant für die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen sind. Und das müssen natürlich im Allgemeinen nicht alle Teile des Modells sein. Diese Information wird dann im Modell mit gespeichert, Thema Proof-Carrying Models. Und das bedeutet dann, dass nach Änderungen des Modells man die Differenz zwischen dem alten und neuen Modell berechnen kann. Dafür gibt es Werkzeuge, beispielsweise das Werkzeug SIDIF von dem Kollegen Kelter aus Siegen. Und dann kann man auf Basis der damit berechneten Differenz überprüfen, welche Modellteile jetzt tatsächlich erneut reverifiziert werden müssen, nämlich eben die, von denen in der initialen Analyse festgestellt worden ist, dass sie tatsächlich relevant für die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen sind, dass sie tatsächlich auch geändert wurden, sodass die Änderungen, die Bedingungen an die Bewahrung der Sicherheitsanforderungen unter Software-Evolution nicht von vornherein erfüllt. Und nur dann, wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, muss ich mir den Teil des Modells tatsächlich nochmal näher anschauen und den reverifizieren, um sicherzustellen, dass das geänderte Modell dann tatsächlich auch die Sicherheitsanforderungen immer noch einhält. Ja? Genau, die Impact-Analyse, die ergibt sich dadurch, dass, im Prinzip, gut, was hier mit relevant gemeint wird und unter berücksichtigten Änderungen, das beinhaltet in der Tat auch eine Impact-Analyse. Da bin ich jetzt hier nicht im Einzelnen drauf eingegangen, aber das verbirgt sich unter den beiden Stichpunkten, die da genannt sind. Das ist auf jeden Fall eine richtige Bemerkung, genau. Gut, Genau, ja, also soweit zu der allgemeinen Idee. Wie gesagt, aus Zeitgründen kann ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, wie das genau funktioniert, aber das ist die allgemeine Idee dabei. Dann, was man dafür insbesondere auch benötigt, das Stichwort Impact-Analyse gerade war schon genau richtig, ist eine Information darüber, inwiefern sich die Anforderungen tatsächlich durch das System hindurchziehen. Das heißt also angefangen von der Anforderungsebene über das Modell des Systems bis hinunter auf die Implementierungsebene. Und da haben wir halt einen Ansatz entwickelt, mit dem man diese Nachverfolgbarkeit aufrechterhalten kann, auch im Fall von Evolutionen, und zwar unter Verwendung auch wieder von Refactoring-Ansätzen, also insbesondere halt eben der Eclipse Refactoring-Scripts, mit dem man dann die Änderungen auch auf der Implementierungsebene nachverfolgen kann und in dem Zusammenhang also herausfindet, Stichwort Impact-Analyse, wie gesagt, welche Anforderungen von den Änderungen dabei betroffen sind und wo man eben da eine Reverifikation durchführen muss. Gut, soweit halt zur Modellebene und die Verbindung zur Implementierungsebene. Jetzt ist natürlich weiterhin auch das Ziel, nicht nur sicherzustellen, dass die Modelle sicher sind und bleiben, sondern eben insbesondere auch die Implementierungen. Da haben wir uns ebenfalls mit einem Ansatz beschäftigt, mit dem man dann auf der Implementierungsebene die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen überprüfen kann. Hier sehen wir ein motivierendes Beispiel für eine Art von Schwachstellen auf der Implementierungsebene, für die wir hier ein Beispiel aus dem Kontext OpenSSL sehen. Das ist eine Schwachstelle, die vor einigen Jahren gefunden worden ist, die sogenannte Go-to-Fail-Schwachstelle, die erstaunlich häufig ist. Im letzten Jahr gab es ähnliche Schwachstellen, die in der SSL-Implementierung auf dem iPhone gefunden wurden und bei GNU-TLS. Problem von dieser Schwachstelle war bei OpenSSL, dass es Funktionen innerhalb von OpenSSL war, die für die Überprüfung von digitalen Zertifikaten zuständig waren. Das Problem war, dass die Stellen von OpenSSL, die diese Funktionen aufgerufen haben, die Rückgabewerte teilweise inkorrekt interpretiert haben, was dazu geführt hat, dass eine falsch definierte Signatur irrtümlicherweise als korrekte Signatur interpretiert wurde. Und das führt natürlich dazu, dass die Sicherheit des Protokolles komplett ausgehebelt wird auf der Implementierungsebene, weil der Angreifer ja einfach ein falsch definiertes Zertifikat schicken kann und das als korrekt interpretiert wird. Also erstaunliche Sicherheitsschwachstelle, aber diese Art von Schwachstellen tauchen leider erstaunlich häufig auf. Und war die Motivation dafür, dass wir einen Ansatz entwickelt haben, mit dem man diese Art von Schwachstellen automatisch finden kann, durch symbolische Ausführung, also statische Analyse. Und um das tun zu können, mussten wir zunächst einmal einen Ansatz entwickeln, mit dem man die Implementierung symbolisch interpretieren kann, um auf der Basis die Verbindung zur Modellebene wiederum herzustellen, um dann auf das generierte Modell dann unsere Sicherheitsanalysen anwenden zu können, um diese Art von Schwachstellen zu finden. Aus Zeitgründen, ich glaube, wir sind schon ein bisschen hinten an, möchte ich jetzt das jetzt nicht im Einzelnen erklären, sondern nur eben der Hinweis, dass man mit dieser symbolischen Ausführung aus der Implementierung in C in diesem Fall tatsächlich ein Modell generieren kann, von dem wir hier einen Ausschnitt sehen, der sich auf diese Codezeilen bezieht, auf dem wir dann eben unsere Sicherheitsanalyse durchführen können. Und wie das dann ungefähr funktioniert, ist jetzt hier kurz visualisiert. Wir sehen hier auf der rechten Seite zum einen einen Ausschnitt aus einem UML-Sequenzdiagramm, mit dem ein kryptografisches Protokoll spezifiziert wird und dazu korrespondierend einen Auszug aus einem Kontrollflussgraph, der halt eben zu der relevanten Implementierung gehört. Da sieht man jetzt, dass hier an einem Punkt in dem Sequenzdiagramm spezifiziert ist, dass eine bestimmte Nachricht erhalten werden soll und vor dem Herausschicken der nächsten Nachricht eine bestimmte Bedingung überprüft werden soll. Das ist halt ein typischer Teil einer Kryptoprotokoll-Spezifikation. Mit unserem Ansatz für diese Nachverfolgbarkeit, den ich vorhin erwähnt habe, können wir jetzt zum einen die Punkte auf der Implementierungsebene identifizieren, die zu den relevanten Punkten auf der Modellebene korrespondieren, also der Punkt, wo die Nachricht erhalten wird, wo die nächste Nachricht herausgeschickt wird. Und auf der Basis können wir dann auf der Code-Ebene eine statische Analyse durchführen, die sicherstellt, dass tatsächlich auf jedem möglichen Pfad zwischen den Punkten P und Q an irgendeiner Stelle die Bedingung G, die auf der Modellebene spezifiziert war, auch tatsächlich korrekt überprüft wird. Und auf der Basis können wir jetzt tatsächlich halt eben eine statische Analyse der Implementierung im Hinblick auf die Schwachstellen, wie sie gerade erwähnt wurden, dann automatisch durchführen. Das haben wir auch mit unserem Werkzeug implementiert und in einer Reihe von Experimenten validiert, insbesondere auch auf ein Smart Metering System von Microsoft Research, wo wir tatsächlich auch einige Schwachstellen gefunden haben. Und das Ganze funktioniert dann eben auch wieder im Kontext von Evolution mit Hilfe des Ansatzes für die Nachverfolgbarkeit, den ich vorhin erwähnt hatte. Gut, ich muss, glaube ich, zeitmäßig so ein bisschen Gas geben, deswegen an dieser Stelle gehe ich jetzt ein bisschen schneller vor. Weiterer Ansatz, den wir entwickelt haben, verbindet ebenfalls den Modell zur Implementierungsebene, jetzt aber in Richtung von laufzeitbasierte Verifikation. Das hatte ich vorhin im Überblick auch schon erwähnt. Wir haben einen Ansatz entwickelt, mit dem man aus den Modellen Monitore generieren kann, die die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen zur Laufzeit überwachen. Das basiert auf dem Ansatz für Runtime Verification, der auf der Idee basiert, dass man so eine Art Model-Checking durchführt, aber eben nur auf dem jeweils sichtbaren Trace, der eben zur Laufzeit gerade ausgeführt wird. Da haben wir den Ansatz, den es da bereits gab, Security Automata von Fritz Schneider, entwickelt, erweitert dahingehend, dass wir mittlerweile jetzt auch Nicht-Safety-Eigenschaften überwachen können und auch das halt wieder in unserem Werkzeug implementiert und in einer Reihe von Fallstudien angewendet. Gut, die Einzelheiten muss ich jetzt aus Zeitgründen leider überspringen. Wenn es dazu Fragen gibt, kann ich natürlich gerne in der Kaffeepause da noch mehr zu sagen. Diese verschiedenen Ansätze haben wir in einer Reihe von Fallstudien validiert, unter anderem auch auf einer Sicherheitsbibliothek in Java, die Java Secure Service Extension. Und insbesondere halt verschiedene Versionen daraus betrachtet, Stichwort Evolution, haben gesehen, dass unser Ansatz da eben auch hinreichend performant anwendbar war. Gut, ich bin schon mit der Zeit am Ende, deswegen nur noch vorletzte Folie ganz kurz. Wir konnten feststellen, dass der Ansatz tatsächlich korrekt funktioniert auf Basis der verwendeten formalen Semantik. Dass er tatsächlich vollständig ist, insofern als man jede Evolution zurückführen kann auf Löschen, Ändern und Hinzufügen von Modellteilen und unser Ansatz für alle diese Änderungen anwendbar ist. Da hat sich allerdings herausgestellt, dass er dann natürlich am performantesten ist und am meisten Performanzvorsprung bringt, wenn die Differenz sich im Vergleich zur Softwaregröße in Grenzen hält. Kann man hier ganz schön sehen, dass das eben in Abhängigkeit, also in dieser Situation uns eine differenzbasierte Verifikation mit einer Laufzeit linear an der Softwaregröße gibt, während es ansonsten exponentiell ist. Soweit eigentlich ganz zufriedenstellend und damit komme ich zur letzten Folie, da die Zeit auch schon abgelaufen ist. Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse, die ich hier kurz vorgestellt habe. Ziel, wie gesagt, Qualitätssicherung im Sinne von Sicherheitsanforderungen auch im Kontext von Evolutionen effizient durchführen zu können. Haben wir Ansätze entwickelt auf der Modell- und Implementierungsebene, die tatsächlich zu einer erheblichen Performanzverbesserung geführt haben. Und aktuell sind wir dabei, die Arbeiten fortzusetzen im Kontext des Projektes Techvolution im Rahmen des Schwerpunktprogrammes Design for Future in Kooperation mit Kollegen in Hannover. Vielen Dank für das Interesse und ich freue mich auf Fragen, soweit wir dafür noch Zeit haben. Mit Requirement meine ich in diesem Fall Sicherheitsanforderungen, das heißt also Sicherheitseigenschaften, wie beispielsweise eben der sichere Informationsfluss, den ich da als Beispiel genannt hatte. Aber eben auch andere Sicherheitsanforderungen, das heißt also Vertraulichkeit im Allgemeinen. Da gibt es auch andere Ansätze, wie man die natürlich formalisieren kann. Stichwort Dolev-Yao-Formalisierung von Sicherheitsanforderungen damit haben wir uns auch beschäftigt. Vertraulichkeit also auch in dem Sinne. Und an Anforderungen wie Integrität und Authentizität von Daten.
Also das Systemmodell wird nicht defined, also Action
Das Systemmodell im Sinne des UML-Modells des Systems oder im Sinne des der zugrunde liegenden Interpretation des Modells?
Ja, das war beides.
Also auf jeden Fall, es wird verfeinert, dass das Modell des Systems, das ich selber erstellt habe, beispielsweise mit der UML, das wird unterstützt in der Tat, die Verfeinerung, genau. Mhm.
Ja.
Genau. Genau, da konnte ich jetzt aus Zeitgründen nicht so im Einzelnen drauf eingehen, aber also ein Resultat ist zum Beispiel eine Bedingung dafür, dass ich tatsächlich eine Sicherheitsanforderung modular verifizieren kann. Irgendwo im Anhang hätte ich dafür ein Beispiel, aber möchte ich jetzt nicht versuchen zu finden. Das heißt also, wir haben uns angeschaut, ja, vielleicht kann ich doch ganz schnell, das lässt sich schwer so in der freien Luft sagen, deswegen versuche ich doch mal ganz schnell die Folie zu finden. Und das ist nämlich etwas technischer. Also so könnte sowas zum Beispiel aussehen. Also Bewahrung von Sicherheitsanforderungen unter syntaktischen Änderungen ist das jetzt in diesem Fall. Das heißt, hier sehen wir eigentlich auch nur einen Ausschnitt aus dem Resultat, aber man bekommt vielleicht eine Idee, wie das aussehen kann. Also wenn wir auf der syntaktischen Ebene eine Änderung haben, wo jetzt hier eben auf der Syntaxebene verschiedene Möglichkeiten unterschieden werden, was sich da genau ändern kann, dann und welche Bedingungen man da an diese Änderungen stellen muss, dann haben wir Resultate erarbeitet, dass uns Bedingungen gibt dafür, dass diese syntaktischen Änderungen jetzt eine Sicherheitsanforderung, wie beispielsweise Vertraulichkeit in dem Fall eben nicht verletzt.
Also bei den Sachen ist ja das generelle Spiel, man hat einzelne Komponenten, die hat eine bestimmte Sicherheitsaussage. Mhm. Und man hat praktisch basierend auf diesen Einzelaussagen eine Strukturierung oben drüber, die letztlich eigentlich die Sicherheit des Gesamtsystems erzielt. Und das Spielchen ist ja eigentlich die, wenn ich jetzt eine Komponente unten ändere, dann will ich erstmal, dass er den gleichen Beitrag zur Sicherheitsaussage leistet wie die alte Komponente.
Mhm, das ist genau. Das
Billigste. Ja. Oder aber ich muss kongenial meinen Beweisbaum, den ich oben drüber über diese Komponenten gesponnen habe, anpassen an die geänderten Ausgangsbedingungen meiner Komponente.
Mhm.
Ja? Welche von den zwei Alternativen verfolgt ihr denn?
Dazu kann ich auch nochmal kurz eine Folie zeigen, die das ein bisschen anschaulicher macht. Moment. Da geht es jetzt bei dieser Frage speziell um das Thema Modularisierung. Und genau, dafür wäre jetzt also hier ein Beispiel, anderes Beispielresultat. Hier haben wir jetzt eine Situation, wo man eine Komponente P1 hat, die modular unterteilt wird in drei Komponenten D, P2 und U. Also D und U kann man sich vorstellen als sozusagen Schnittstellen. Mhm. Und in diesem Resultat haben wir jetzt Bedingungen an die Komponenten D und U definiert, die sicherstellen, dass die Sicherheitsanforderung der Vertraulichkeit, die wir bei P1 schon voraussetzen, jetzt von der Komponente P2 ebenfalls erfüllt sind. Also das ist ein solches Szenario, wo man eben in diesem Fall eine Komponente modular dekomponieren kann und unter bestimmten Bedingungen an diese Schnittstellen, die da erstellt werden, dann auch sicher davon ausgehen kann, dass die Vertraulichkeitsbedingung hier ebenfalls erfüllt ist.
Hast du noch weitere Fragen? Gut, dann herzlichen Dank.
Ja.
Und wir kommen jetzt zum nächsten.